Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nach deiner Verheißung jetzt unter uns bist. In deinem Namen bitten wir um deinen Segen. Amen. Wir fahren fort in der Betrachtung des Philipperbriefes. Und wir können nur staunen über das gewirkte Zeugnis, das wir in Kapitel 1 schon betrachtet haben, das ja von unendlicher Tiefe ist. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Heute wollen wir die Worte betrachten aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 13. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Wer steht hier eigentlich im Mittelpunkt dieses Zeugnisses? Es ist auch Jesus Christus, der Herr, in dem die leibhaftige Fülle der Gottheit wohnt, wie die Schrift schreibt. Und der zugleich den Gläubigen aus seiner Fülle Gnade um Gnade schenkt. Und darum heißt es auch in Epheser 1 so überaus wunderbar: gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus dafür. Doch es ist die Frage, wie kam es zu diesem geistlichen Segen in Christus? Habe ich dafür gesorgt, dass mir dieser unausforschliche Reichtum in Christus gegeben wurde? War es nicht vielmehr in meinem und deinem Leben so, wie es im Lied heißt: Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Die Frage ist, wissen wir noch darum, wie unerfüllt und vielleicht auch wie notvoll unser Leben uns vorkam, als wir unsere Befriedigung in der Welt noch erwarteten? Aber welche Ursache hatte das wohl? Eine sehr wichtige Frage. Der Erlöser hat in seiner vorlaufenden Gnade dich und mich mit den vergänglichen Gütern dieser Welt nicht zufrieden sein lassen. Er war es. Er allein schenkte uns das Verlangen nach einem wahrhaftigen Leben. Und wie heißt es darum so wunderbar im ersten Kapitel, Vers 6? Er hat in uns ein gutes Werk angefangen. Er hat es getan. Und wie heißt es denn frohmachend weiter? Er wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Er wird es tun. Gottes untrügliches Wort bezeugt an vielen Stellen, dass dieser Herr Jesus Christus das Leben und das Licht der Menschen ist. Das heißt doch, das geistliche und ewige Leben aus Gott, welches allein volle Genüge denen schenkt, die an ihn glauben dürfen. Aber auch darin besteht bekannterweise Gottes souveränes, das heißt nicht eingeschränktes Handeln, dass der Herr Jesus Christus der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens ist. Wir sind zu diesem rettenden Glauben an den einzigen Erlöser nicht imstande. Denken wir doch bitte daran, immer wieder aufs Neue, dass wir als von ihm Erlöste, was wir als von ihm Erlöste sein dürfen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, heißt es, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Was sind wir als Christusgläubige? Sein Werk, Gottes Werk. Geht uns das noch unter die Haut? Denn auch als Gläubige haftet uns immer noch eine fleischliche Selbstgefälligkeit an, die das vergisst, was geschrieben steht in Johannes 3, 27. Ein Mensch kann nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wie unbeschränkt Gottes Sohn in seiner Vollmacht ist, sollten wir darum unbedingt verinnerlichen, was in seinem Zeugnis in Matthäus 11 hervorgehoben wird. Dort steht: Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Erkennen wir diese große Gnadengabe, die hier grundlegend bezeugt wird? Aller Selbstruhm, auch des frommen Wesens, ist dabei gegen Gottes Wort gerichtet. Und diese gnadenvolle Selbstoffenbarung des Sohnes Gottes, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und damit der einzige Zugang zum himmlischen Vater, wie es in Johannes 14, 6 so eindeutig bezeugt wird, zeigt denen, die der Vater ihm gegeben hat, seine Einzigartigkeit als Versöhner durch sein stellvertretendes Sühnopfer am Kreuz für dich und für mich. Er offenbart sich damit als der alleinige Friedefürst und als der barmherzige hohe Priester, der für die Seinen am Thron des Vaters eintritt. Die Gläubigen erfahren damit in der ihnen von ihm geschenkten Liebe eine beispiellose Glückseligkeit. Ist doch ein Leben aus Gott, das schon hier ihren Anfang hat und durch ihn in der Ewigkeit zur Vollkommenheit gelangt. Denn oder deshalb ist Christus für mich das Leben. Der Apostel konnte darum aus dem Gefängnis heraus bezeugen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Und an alle wenden, damit auch an uns, schreibt er: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Vers 29. Die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und darum geht es jetzt im Kapitel 2. Die göttlich gewirkte Demut, auch einmütig zu sein. Zweitens, durch die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes die Gesinnung des Christus zum Vorbild zu haben und letztlich Gott in unserem Leben als Licht der Welt wirken zu lassen. Ich lese die Verse von Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Glaubens? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht, aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das, was des Anderen ist. In diesen Versen finden wir die Gesinnung des Christus als Vorbild für uns als Gläubige. Aber, und das ist verständlich, uns erscheint das zunächst als ein unerfüllbarer Forderungskatalog. Und das muss auch so sein. In eigener Kraft sind wir ja gar nicht dazu fähig, diesen Forderungen nachzukommen. Und wenn wirklich Christus unser Leben ist, dann gibt es in der geistlichen Verbundenheit mit ihm göttlich gewirkte Früchte des Glaubens. Und dazu gehört auch die von ihm gewirkte Demut in unserem Glaubensleben, weil der Erlöser in seiner göttlichen Person das höchste Beispiel selbstloser Demut ist, dem wir als Christusgläubige diesem Herrn angehören dürfen. So werden wir von unserem Herrn nicht nur ermahnt, sondern auch ermuntert: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11. Das bedeutet für uns doch auch, dass wir Ruhe von den fruchtlosen Versuchen finden, uns in eigenen Bemühen selbst vor Gott zu rechtfertigen. Gott sollen wir in unserem Leben wirken lassen. Gott. Dann finden wir im alleinigen Vertrauen auf ihn rechte Ruhe durch seine Gnade, die uns unabhängig macht von Gesetzeswerken. Diese gnadenvolle und überaus liebevolle Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus schenkt uns dann auch den Zuspruch der Liebe, wie wir gelesen haben, und die Gemeinschaft des Geistes untereinander. Denn die Liebe zueinander ist das große Gebot des Evangeliums und zugleich auch ein Kennzeichen derer, die wahrhaft durch Gott, wiedergeboren wurden. Diese göttlich gewirkte Gemeinschaft bezieht sich ja auf den innewohnenden Heiligen Geist unter den Gläubigen, der diese herzliche und erbarmende Gemeinschaft schenkt bzw. immer wieder schenken will. Gott hat doch in dem Herrn Jesus Christus jedem Gläubigen sein Erbarmen erwiesen. Er hat uns sein Erbarmen erwiesen. Denn diese über alle Maßen große Liebe Gottes sollte uns, die Seinen, auch in Dankbarkeit und Demut zur Einmütigkeit führen. In Christus. Und so steht geschrieben in Römer 15: Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Was steht hier? Gleich wie auch Christus uns, dich und mich, angenommen hat, zur Ehre Gottes. Untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, heißt es in unserem Text hier unüberhörbar. Und an anderer Stelle steht eindeutig geschrieben, dass er der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dieses Band des Friedens ist die Liebe. Und auch hier will Gott in uns und durch uns wirken. Denn, und jetzt kommt dieser wunderbare Text, den wir gerade in der Bibelstunde betrachten durften, in 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Als Gläubige können wir darum Und sollen wir darum diese große Zusage auch ausleben, wie sie uns in Römer 5,5 gegeben wurde, da heißt es so wunderbar, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Leben wir der Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat und damit auch zugleich zu denen, die von ihm geboren worden sind. Und das schließt dann auch ein, was fleischlich nicht möglich ist, den anderen höher als sich selbst zu achten. Die Liebe aus Gott. Wir können allerdings dieses Wirken Gottes in unserem Leben durch unsere fleischliche, ungeistliche Wesensart behindern. Das müssen wir immer wieder an uns feststellen, weil unsere Selbstsucht uns veranlasst, unsere eigene Gesinnung durchzusetzen oder nur auf uns und unser Ansehen zu achten. Lasst uns doch darum die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes in uns Raum geben. Der lebensverändernden Kraft des Heiligen Geistes in uns Raum geben, durch die wir sie auch in dem selbstlosen Demut unseres Herrn Jesus Christus erkennen können. Denn was sagt unser Erlöser dazu? Was sagt unser Erlöser dazu? Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13,15. Die Gesinnung des Herrn Jesu Christi soll und kann uns durch die göttliche Kraft als Vorbild dienen, auf das dieser Herr und Heiland in uns wirklich Gestalt gewinnt, wie es Gottes ausdrücklichem Willen entspricht, wenn Christus unser Leben ist. Lasst uns darum nunmehr die Verse 5 bis 11 betrachten, denn ihr sollt gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese unbeschreiblich große Barmherzigkeit in der Gesinnung des Sohnes Gottes soll uns, die an ihn Glaubenden, immer wieder segensreich vor Augen stehen. Wie es auch geschrieben steht, dort heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Haben wir es recht vernommen? Obwohl er reich war, um euretwillen, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Dieses arm wurde bezieht sich auf die unfassliche und wunderbare Fleischwerdung des Erlösers, um uns, die verlorenen Sünder, durch seine unbeschreibliche Opferbereitschaft als Sühnopfer am Kreuz von Golgatha mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Sein einmaliges und vollkommenes Erlösungswerk, Sühnopfer, bewirkt ein vollkommenes Heil für den, der diese unvorstellbare Selbsterniedrigung des Sohnes Gottes im Glauben und Vertrauen annehmen darf. Und der Herr möge in seiner Gnade doch schenken, dass wir immer wieder neu staunend und anbetend verinnerlichen können, was in 1. Timotheus 3,16 so wunderbar bezeugt wird, Was steht dort? Gott. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Wenn doch der Herr Jesus Christus stellvertretend für uns, für dich und mich, sich selbst so erniedrigt hat, dass er sogar gehorsam bis zum Tod wurde, ja zum Tod am Kreuz, wie es heißt, dann sollten wir daraus auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Wie heißt es darum in 2. Korinther 5, Vers 15 so konsequent? Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Der Herr Jesus Christus erwartet von den durch ihn Erlösten eine völlige Hingabe mit den Worten: Wenn jemand mir nachkommen will, was soll er dann? So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der ist meiner nicht wert. Matthäus 16 und Kapitel 10. Ein jeder, deshalb durch ihn Begnadigter, ist damit nach der ersten Liebe zu ihm, zu diesem Erlöser gefragt. Das betonen wir heute auch wieder, wie wir es vergangenen Sonntag auch gehört haben, um diese erste Liebe zu unserem Erlöser. Und die christliche Betriebsamkeit oder sonstige Aktivitäten ersetzen nicht die Liebe zu dem, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, wie so wunderbar in Galater 2 heißt. Der mich geliebt, mich und dich geliebt und sich selbst für mich, für dich hingegeben hat. Diese Betriebsamkeit und diese Aktivitäten können und sollten vielmehr nur der Beweis aus dem lebendigen Glauben an den Sohn Gottes sein. Und der notwendige Zusammenhang zwischen der Liebe zu ihm und dem Glaubensgehorsam bezeugt der Herr Jesus Christus mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, was ist dann? So wird er mein Wort befolgen. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Darum heute Morgen an uns wieder die Ermunterung und zugleich auch die Ermahnung: Lasst uns Gott in unserem Leben, lasst Gott in unserem Leben wirken, wenn wirklich Christus unser Leben ist. Darum auch die alles entscheidende Frage: Soll oder ist dieser allgewaltige Herr und barmherzige Heiland die Mitte meines Lebens, der einen Namen hat, der über alle Namen ist, vor dem sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir, die aus Gott wiedergeboren, sollten und dürfen uns doch der wahren und unbeschreiblich erhabenen Gemeinschaft mit seinem Sohn, unseres Herrn, erfreuen. Aus Gnaden dürfen wir danach trachten, dieses untrügliche Wort Gottes gelten zu lassen: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 1. Petrus 5. Der Herr Jesus Christus hat sich doch in unvorstellbarer Weise als Heiland Gott erniedrigt, dass die durch ihn Erlösten und selbst die Engelwelt staunend auf diesen Einzigartigen schauen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dieses unbeschreiblich große Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi als Heiland Gott schließt beides ein: seine Selbsterniedrigung im Leiden und im Sterben und seine unermessliche Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es steht geschrieben, Hebräer 10, Er aber hat sich, Christus, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Christus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Der Jesus selbst gebrauchte in seiner Erdenzeit bekanntlich den Titel Sohn des Menschen, um seine von ihm gewollte Erniedrigung hervorzuheben. Im Hebräerbrief wird uns der Jesus Christus als hoher Priester in dieser Weise bezeugt, denn ein solcher hoher Priester ist uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden, abgesondert und höher als der Himmel ist. Er hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch vollkommen machen und vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Christus ist ja der Priester der zukünftigen Heilsgüter. Die Frage darum für uns, was bedeutet uns dieser Name? Wir sollten und dürfen im Gebet ihn darum bitten, dass er uns seinen Namen groß macht. Ich weiß, wovon ich rede. Ist er es doch, der als das Lamm Gottes das vollkommene und stellvertretende Opfer am Kreuz die Sühnung deiner und meiner Sünden vollbracht hat. Er hat uns für Gott erkauft mit seinem Blut. Kannst du dich wirklich darauf gründen? Denn mit seinem Kreuzestod zahlte Christus das Lösegeld für jeden Erwählten, die doch ausnahmslos von der Sünde versklavt waren. Ist das deine und auch meine Zuversicht und damit auch zugleich eine unvergleichliche Freude, was das untrügliche Wort Gottes bezeugt in Epheser 1, Vers 9, nämlich In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnaden. In ihm haben wir die Vergebung, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir wissen das, diesen Vers auch meist und können ihn auch wiederholen. Aber diese Tragweite oder diese Tiefe, die darin liegt, die ist so unbegreiflich und so köstlich, dass es deine Freude und meine Freude sein darf für immer und ewig. Und für die der Vater ihm gegeben hat, gewährleistet dieser einzigartige Erbarmer in seiner absoluten Souveränität ewige Heilssicherheit. Weil sie durch den ihnen geschenkten Glauben sein so kostbares, erkauftes Eigentum werden durften. Und die Verherrlichung seines Sohnes besteht auch darin, dass er, das heißt Gott, alles seinen Füßen unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der Geist aus Gott will uns diesen großen Umfang erkennen lassen, damit wir in rechter Weise ihm Lob und Dank darbringen können. Sind wir doch als Gläubige durch seine große Barmherzigkeit wirklich Glieder seines Herrlichkeitsleibes geworden, die innige Gemeinschaft mit dem haben dürfen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das ist unbegreiflich. Unbegreiflich groß und doch wahr, weil das Gottes untrügliches Wort uns bezeugt, dass wir im Glauben ergreifen dürfen. Und nun bezeugt uns dieser Einzigartige, der Herr Jesus Christus, von sich selbst in Offenbarung 1, Vers 8, Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der kommt, der war und der kommt, der Allmächtige. Der Allmächtige steht hier. Darum lasst uns jetzt abschließend die Ermahnung und Ermunterung zu einem heiligen Wandel in den Versen 12 und 13 hören, dass wir danach trachten, würdig unserer göttlichen Berufung auch zu handeln. Dort heißt es: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Bleiben wir also bei diesem inhaltreichen Wort stehen, das für das Heil und den Frieden unserer Seele von großem Wert ist. Warum? Weil Gott nicht von uns erwartet, dass wir aus eigener Kraft und durch eigenen Willen die Sünde, die uns noch anklebt, hassen. Wissen wir das auch? Und dass wir Gott ohne seine Hilfe gar nicht lieben können. Wenn uns das wirklich bewusst wird, können wir uns nach seinen Gnadengaben wirklich auch ausstrecken und brauchen uns nicht mehr davor zu fürchten, Gott in dem Herrn Jesus Christus ständig zu widerstehen. Wenngleich wir als Gläubige in unserem Bemühen vor Gott auch verantwortlich sind, macht der Herr Jesus Christus durch seine uns geschenkte lebensverändernde Kraft und zu solchen seiner Kinder, die sich in ihrer Schwachheit demutsvoll und zugleich dankbar auf sein gnadenreiches Wirken im Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen verlassen dürfen. In seinem Wirken im Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen verlassen dürfen. Denn er, in seiner göttlichen und heiligen Erhabenheit, dem wir es zu tun haben, in seiner göttlichen und heiligen Erhabenheit, erwartet von den Seinen, die er erkauft hat, dass sie das tun, was ihm wohlgefällt. Und das zu seiner Ehre und zu seinem Ruhm und damit auch zu unserem Frieden nach seinem Willen. Als der Sohn Gottes bezeugt sich unser Herr Jesus Christus und seine Einzigartigkeit, der einen Namen hat, der über alle Namen ist, so fundamental mit diesen Worten aus Johannes 5. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Es läuft doch letzten Endes alles auf ihn hinaus, auf diesen Herrn Jesus Christus, sodass im gesamten denkenden Universum alle anerkennen und bestätigen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.